Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich weiß gar nicht, was ich nach diesem fulminanten Vormittag und Nachmittag noch erzählen soll. Ich bin wirklich begeistert und hingerissen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei der Tilly Ecker bedanken. Wir haben viele Jahre im selben Krankenhaus gearbeitet. Leider hat sie inzwischen, wie soll ich sagen, ist sie in Pension gegangen. Ich kann mich an viele gute Gespräche erinnern und jetzt freue ich mich auch noch immer, wenn ich sie treffe. So, vielen Dank. Kennen Sie das? Also das soll es nicht sein, aber der ist gar nicht so schlecht. Also der stammt aus einer Zeit, wo man auch noch Kokain ganz gern gegeben hat und wo man Morphin und so weiter und so fort. Und damit es nicht so grausig schmeckt, natürlich einen Sirup dazu und den Alkohol zur Entspannung. Das ist wirklich ein Originalrezept, das habe ich mal über die Medizinische Universität recherchieren lassen. Es gibt dann ein bisschen eine modernere Abwandlung, die ganz gut zur Corona-Zeit vielleicht passt. Ja, also ich habe im ersten Lockdown etliche Gin Tonics mit meiner Frau getrunken und das war eigentlich auch ganz vergnüglich. Also da kann man sich vorstellen, dass das vielleicht auch nicht so schlecht schmeckt, aber es ist, wie soll ich sagen, nicht der ideale und auch kein moderner Weg. Ein moderner Weg ist in diesen WHO-Leitlinien skizziert. Sie kriegen ja dann das Handout und das kann man ganz leicht googeln und herunterladen. Die sind dreimal mittlerweile publiziert, zuletzt 2018. Inzwischen sind sie ein bisschen dicker geworden. Die erste Ausgabe 1986, das war noch so ein kleines Booklet. Das hat mir damals ein Anästhesieprimar in die Hand gedrückt, wie ich gesagt habe, was soll ich machen mit den Patienten, die so Krebsschmerzen hatten damals in dem Krankenhaus, wo ich Turnus gemacht habe. Das ist dicker geworden, weil bei all den Punkten, die da drinnen stehen, jetzt immer auch die Evidenz hinterlegt ist, aber das kann man auch überblättern, man kann ja nur einfach die Verhaltensempfehlungen lesen. Und was da ein wichtiger Punkt ist, da steht nicht nur dort Pharmakotherapie, sondern da steht auch Radiotherapie dabei. Also bitte vergessen Sie niemals daran, dass man Patienten mit Bestrahlung auch sehr gut helfen kann. Ich möchte jetzt ein bisschen auf die medikamentösen Möglichkeiten eingehen. Das ist ein sehr anästhesiologisches Bild mit lauter Möglichkeiten, wie man IV therapieren kann. Also mit der Stufe 1 nach WHO macht man eine Zyklooxygenasehemmung, das heißt, man hemmt die körpereigene Prostaglandinsynthese. Das ist gut, weil damit hemmen Sie die Entzündung, damit können Sie dort, wo die Entzündung entsteht, Schmerzen lindern und damit können Sie, wenn Sie es brauchen, auch Fieber senken. Leider Gottes haben die Prostaglandine viele physiologische Funktionen, die Sie damit auch hemmen. Zum Beispiel wird der Magenschleimhautschutz schlechter. Da gibt es eine Kennzahl, die man sich ganz gut merken kann, die ist eigentlich horrend. Ja, also es gibt so Reihenuntersuchungen über ein halbes Jahr. Wenn 65-Jährige über ein halbes Jahr in einer adäquaten, also einer höheren Dosierung NSAIs schlucken, dann haben sie ein Ulkusrisiko von ungefähr 30%. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie das mit der Beeinträchtigung der Nierenfunktion ausschaut? Also da gibt es auch eine Kennzahl und die kann man sich auch leicht merken, ist nämlich auch 30, also die glomeruläre Filtrationsrate wird um 30 Milliliter pro Minute vermindert. Für eine gesunde Niere ist das wurscht, aber für eine kranke Niere oder für jemanden, der Herzinsuffizienz hat, kann das von Bedeutung sein. Beim Asthma wäre es jetzt leicht, also Prostaglandinsynthesehemmung kann einen Asthmaanfall auslösen, wenn ich Ihnen jetzt auch sagen würde 30%, aber da stimmt es nicht ganz, da sind es ungefähr 10% der Patientinnen, bei denen Sie einen Asthmaanfall auslösen können. Zu dieser Kombi da, Thrombozytenaktivierung und Vasokonstriktion, beziehungsweise das Gegenteil, sage ich ein bisschen später noch was, also es gibt beide Möglichkeiten bei diesen Medikamenten. Dann kommt dieser Block mit der Fortpflanzung. Das Offenhalten des Ductus Botalis ist wichtig, das ist bei onkologischen Patienten weniger wichtig, aber das ist zum Beispiel bei Schwangeren wichtig. Im zweiten und dritten Trimester und der Schwangerschaft sind diese Medikamente verboten. Und die haben natürlich auch zentrale Wirkungen. Es gibt Leute, die sagen, sie können schlecht schlafen, zum Beispiel, wenn sie diese Medikamente nehmen. Es gibt in dieser Gruppe jetzt zwei Medikamente, die ein bisschen anders funktionieren. Die tun nur Schmerz lindern und Fieber senken, aber nicht die Entzündung dämpfen. Das ist Paracetamol und Metamizol. Und die haben damit auch weniger Nebenwirkungen. Was überbleibt, also vor allem beim Novalgin, also beim Metamizol, das kann auch Asthmaanfälle auslösen. Bei dieser Geschichte, das trifft sie jetzt wieder weniger in der Schwangerschaft mit dem Ductus Botali, bin ich mir nicht ganz sicher. Man sagt immer, dass man Mexalen in der Schwangerschaft geben darf. Und das ist schon auch so. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Neonatologen, wenn sie Kinder haben, wo der Ductus Botali nicht zugegangen ist, um da einen Verschluss zu induzieren, Paracetamol infundieren. Also, wie Sie so sagen, ich möchte jetzt niemandem Angst machen, aber Novalgin ist auf jeden Fall verboten bei Leuten, die schwanger sind. Paracetamol darf man geben, aber wer weiß, was da passiert. Und natürlich haben die auch alle zentrale Nebenwirkungen. Wirkungen. Da sind jetzt ein paar Substanzen aufgelistet, ich wollte das ganz kurz mit Ihnen durchgehen. Also Aspirin gibt es eigentlich nur bei Migräne. Ich habe ab und zu Patienten, die sagen, das hilft Ihnen am besten, wenn Sie Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Diclofenac ist in letzter Zeit ein bisschen in Verruf geraten. Das ist ein gutes Medikament, das wirklich auch jeder kennt. Und zwar bei Patienten, die ein koronares Risiko haben, also bei KHK-Patienten sollte man es nicht mehr geben. Dann die zwei Cousinen oder Geschwister, Ibuprofen und Naproxen, die sind nämlich chemisch eingestellt. Eigentlich so ein bisschen ähnlich, die soll man sich merken, also die kann man nach wie vor in sehr vielen Situationen einsetzen. Mefenamsäure, das ist das Bakimet, das ist ein österreichisches Spezifikum, also die österreichischen Zahnärzte und HNO-Ärzte könnten ohne Bakimet nicht existieren. Das hat aber so in der normalen Schmerztherapie eigentlich oder wenn man es auf längere Sicht geben will, weniger verloren, da gibt es einfach keine Studien dazu. Das Lornoxucam ist das einzige Oxycam, das für die Schmerztherapie übergeblieben ist. Vielleicht kann sich jemand von Ihnen noch an das Feldene erinnern, das Feldene, das kann man einfach niemandem aufschreiben, das hat ein ganz gewaltiges Magen-Ulkus-Risiko und das Movalis wäre die andere Möglichkeit, das ist was eher für die Rheumatologen und weniger für die Schmerztherapeuten. Dann die zwei Coxibe, also die Coxibe und Diclofenac sind die Medikamente, die man bei KHK nicht geben soll. Dann noch die zwei, die ich schon erwähnt habe, Paracetamol, Metamizol. Ich habe persönlich keine Erfahrungen mit Paracetamol in der Krebsschmerztherapie und ich kenne auch keine Studien dazu. Was ich sagen kann, ist, dass Paracetamol bei der Behandlung von Arthrose-Schmerzen zum Beispiel und bei Rückenschmerzen kaum besser ist als Placebo. Also Sie finden Paracetamol in allen internationalen, vor allem amerikanischen und englischen Empfehlungen, weil die haben nichts anderes. Dort gibt es kein Metamizol, aber Metamizol ist sicher das bessere und das wirksamere Medikament. Sie sehen es da zwei Spalten, die noch verdeckt sind. Da drüben haben Sie die Dosierungsintervalle und da haben Sie die Halbwertszeiten. Das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und zwar aus folgendem Grund, beim Naproxen, wenn Sie das zweimal täglich geben in der vollen Dosis, haben Sie eine gewisse Akkumulationsneigung und das Naproxen hat dann tatsächlich auch von dieser Dreiergruppe, der Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, das höchste Ulkusrisiko. Das sollte man im Kopf behalten. Und das zweite ist das Celecoxib. Also das wäre die Alternative, wenn jemand Magenprobleme hat, hat auch eine lange Halbwertszeit, da soll man ziemlich schnell mit der Dosis dann runtergehen. Also ich fange da oft mit 2x200 Milligramm an, aber nach 2-3 Tagen soll man da runtergehen, weil es akkumuliert. Das ist einerseits langsam, es dauert ein bisschen, bis das wirkt und auf der anderen Seite, man soll nicht vergessen, das wieder zu reduzieren. Und es gibt viele Patienten, die dann mit einmal 100 Celecoxib auch durchkommen. Und das Zweite, was man auch ein bisschen im Kopf haben sollte, ist die Bioverfügbarkeit, die orale Bioverfügbarkeit. Wenn Sie da schauen, da stehen eigentlich überall sehr hohe Zahlen, bis auf das Diclofenac vielleicht. Was heißt das? Das ist der Anteil der Substanz, der ins System aufgenommen wird, wenn man es schluckt. Es gibt eigentlich bei all diesen Medikamenten, mit Ausnahme vielleicht vom Diclofenac, keinen Grund, warum man das unbedingt parenteral geben muss. Außer der Patient kann nicht schlucken oder darf nicht schlucken oder sowas, aber sonst spricht nichts dagegen, dem Patienten zum Beispiel Novalgintropfen zu geben, dann ist er selbstständiger und kann das auch selber dosieren und muss dann nicht viermal am Tag an einer Infusion hängen. So, das wäre dann die Zusammenfassung. Sie können das so stratifizieren, also niedriges und hohes koronares Risiko. Hohes koronares Risiko wäre, wenn jemand schon einmal einen Angina pectoris Anfall gehabt hat oder ein akutes koronares Syndrom oder schon einen Stent drinnen hat. Niedrig wäre, wenn jemand Risikofaktoren hat, zum Beispiel Diabetiker ist oder eine Hyperlipidämie hat oder so oder eine CAVK. Und da ist es so, mäßiges gastrointestinales Risiko sagt man, wenn jemand 1 bis 2 Risikofaktoren hat, das ist hohes Alter über 65, das ist hohe Dosis, lange Einnahmedauer oder das ist Beimedikation wie Cortison oder auch was das Blutungsrisiko, also irgendwelche Substanzen, die das Blutungsrisiko erhöhen. Dann schaut es so aus, die Empfehlung, da dürfen es praktisch alles geben. Also ich sage immer, es schlucken auch die Leute viel zu viele BPIs. Wenn jemand das 2 Wochen nimmt und sonst gesund ist, dann braucht er keinen BPI dazu. Bei mäßig erhöhtem gastrointestinalen Risiko gehört dann der BPI dazu oder Sie geben ein Coxib und da müssen Coxib mit PPI kombinieren. bei Leuten mit einem koronaren Risiko, wie gesagt, kein Diclofenac und kein Celecoxib, da bleibt dann eigentlich nur Naproxen und Ibuprofen. Also das sind die zwei, die Sie sich wirklich merken sollten. Ibuprofen heute in niedriger Dosierung, da wieder mit PPI. Und diese Patienten mit einem hohen koronaren Risiko und einem hohen gastrointestinalen Risiko, die sollten solche Substanzen einfach nicht bekommen. Da bleibt Metamizol und Paracetamol über. Die nächste Gruppe. Wie ich begonnen habe, also das war so ungefähr die Zeit, wo die WHO-Leitlinie zum ersten Mal auf den, also erschienen ist, ein bisschen später habe ich begonnen, da haben die Opioide so einen richtigen Höhenflug erlebt und das war auch eine der Intentionen dieser WHO-Leitlinie, dass endlich die Krebspatienten ausreichend Opioide bekommen. Opioide haben natürlich die erwünschten Wirkungen, das ist Analgesie und manchmal auch diese Hustenreizlinderung, aber dann haben sie natürlich auch eine Fülle von Nebenwirkungen. Obstipation, was schätzen Sie? Also so 60-90%. Ja. Also das ist ein bisschen, das ist witzig, es gibt einen Unterschied zwischen Krebspatienten und Nicht-Krebspatienten. Ja. Also bei Krebspatienten sagt man 90% Obstipation, bei den Nicht-Tumorpatienten sagt man 60%, die halten das irgendwie besser aus. Auf der anderen Seite bei der Sedierung, ja, das ist dann der dritte Punkt, ist es so, dass Krebspatienten ja viele Gründe haben, warum sie müde sind und auch irgendwie so ein bisschen das akzeptiert haben, dass sie müde sind und krank sind und so. Die klagen gar nicht so oft über Sedierung, vielleicht 30% der Patienten, aber Leute, die Opioide nehmen, weil sie Rückenschmerzen haben oder Arthrosebeschwerden, die klagen zu 60-70% über Müdigkeit oder auch, dass sie nicht mehr so gut denken können oder auch, dass sie nicht mehr so gut arbeiten können. Also das ist eine andere Situation. Übelkeit, Erbrechen trifft alle, so ungefähr 30%, Gott sei Dank vergeht es nach 2 Wochen meistens. Halluzinationen sind Gott sei Dank selten, Pruritus auch. Und Atemdepression, soweit sollte es eigentlich nicht kommen, wenn Sie das richtig machen. Es gibt dann noch Nebenwirkungen, die was mit dem Hochdosisbereich zu tun haben. Das ist uns als Anästhesisten sehr bekannt. Das kann einem auch bei einer Narkoseeinleitung passieren. Die Myoklonin kennen Sie wahrscheinlich aus der Palliativsituation, wenn jemand hochdosiert Opioide kriegt, da kann sowas passieren. Das sind diese Zuckungen. Harnretention ist auch eher was im Hochdosisbereich. Harnretention ist was Anticholinerges und da gibt es auch andere Dinge bis zur Verwirrtheit. Natürlich können Opioide auch machen, dass man verwirrt ist. Diese Effekte sind in letzter Zeit viel diskutiert worden. Ich glaube, dass das für, also wie soll ich sagen, das ist im Hochdosisbereich relevant, aber es wird durchaus auch diskutiert bei Leuten, die Opioide über lange Zeit in einer niedrigen Dosis nehmen. Kennen tut man das alles von Leuten, die Substitutionstherapie machen, also die im hohen Dosisbereich sich befinden. Das zeige ich für alle, die glauben, dass das irgendwie kompliziert ist. Das Gute ist, die Pharmaindustrie hat die Ampullen so gebaut, dass diese kleinen Ampullen alle gleich stark sind. Also man nimmt das, was man in seinem Krankenhaus, in seiner Institution zur Verfügung hat und arbeitet mit dem. Und wenn man mit der Substanz einmal gut zurechtkommt, dann kann man sich auf die nächste Substanz ausbreiten und so sich schon langsam einen Erfahrungsschatz erarbeiten. Natürlich gibt es im Detail dann schon Unterschiede, zum Beispiel ist das Nalbuphin ein partieller Antagonist, das heißt jemand, der schon ein Opioid hat, dem ein Nalbuphin zu geben, ist eine Katastrophe, weil da antagonisieren sie das Ganze. Ja? Und diese Zahlen beziehen sich auf intravenöse Gabe. Da oben steht Tramal 100 Milligramm und da steht Morphin 10 Milligramm. Ich sage Ihnen ja gleich, warum ich das so betont habe, weil, wenn Sie daher schauen, das wäre jetzt die äquipotenten Tagesdosen bei oraler Gabe. Wenn ich da habe 60 Milligramm Morphin per Os, dann würde ich da oben erwarten 600 Milligramm Tramadol per Os, wenn es das Zehnfache wäre. Aber das verbindende Element ist dann da die unterschiedliche Bioverfügbarkeit. Ja. Also diese Tabellen kennen Sie natürlich. Worauf ich hinweisen möchte, ist, dass da unten Hydal 12 Milligramm, also es gibt Leute, oder gibt es auch Publikationen dazu, die sagen, Hydal ist nicht so stark, wie man ursprünglich geglaubt hat und darum wird da jetzt die Äquivalenzdosis nicht mit 8, sondern mit 12 Milligramm angenommen. Und auf das möchte ich auch hinweisen, Buprenorphin ist stärker, als man ursprünglich geglaubt hat, also da das 20er und 25er, die sind ungefähr gleich stark. Darum finde ich so gut, dass in Deutschland gab es das schon lange, dass es diese niedrig dosierten Buprenorphin-Pflaster inzwischen gibt. Also es gibt ja jetzt Buprenorphin-Pflaster mit 10 Mikrogramm pro Stunde Abgaberate. Das 5er ist gerade nicht lieferbar, aber prinzipiell wäre das auch eine Möglichkeit. Also die Botschaft ist, niedrig beginnen und nach Möglichkeit niedrig bleiben. Einen wichtigen Zusammenhang gibt es noch, den müssen unsere Assistenten immer auswendig lernen. 60-20, also 60 Milligramm Morphin-Äquivalent, also 60 Milligramm Morphin entspricht 20 Milligramm, also per OS entspricht 20 Milligramm IV, das sind 2 Ampullen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, kann man jeden Perfuser und auch jede PCA-Pumpe ausrechnen. Also diese Grundzusammenhänge und diesen 60-20er-Zusammenhang. Unsere Assistenten müssen sich dann noch merken, 60-20-2, 0,2 wäre, wenn man es intrathekal gibt, also wenn man eine Injektion macht in die Rückenmarkshöhle. Es gibt dann schon Unterschiede auch hier zwischen den einzelnen Opioiden. Zum Beispiel gibt es jetzt Leute, die sagen, Buprenorphin ist besonders gut bei Leuten, die neuropathische Schmerzen haben. Dann ist immer die Frage, was kann man jemandem geben, der eine Niereninsuffizienz hat. Bei Niereninsuffizienz sollte man wahrscheinlich eher mit Morphin vorsichtig sein, kann vielleicht was anderes nehmen, zum Beispiel Fentanyl ist ganz gut bei Niereninsuffizienz. Wenn Sie Lust haben, das einmal nachzulesen, das kann man auch googeln, kann man das da nachschauen. Es gibt eine Leitlinie, die ist mittlerweile schon zum zweiten Mal erschienen, zu Opioidgaben bei nicht tumorassoziierten Schmerzen. Das passt jetzt nicht ganz zu Ihrer Situation, weil Sie meistens mit Krebspatienten zu tun haben, aber man kann einiges Wichtiges aus dieser Leitlinie lernen. Und eine entscheidende Botschaft ist die, da gibt es eine Dosisobergrenze von 120 Milligramm Morphinäquivalent. Also das heißt zum Beispiel auf Hydal übersetzt 24 Milligramm Hydal oder auf ein Fentoron oder so Pflaster übersetzt 50 Mikrogramm pro Stunde Abgaberate. Die Ratio dahinter ist, wenn es einem Patienten bis zu der Dosis nicht geholfen hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es in höherer Dosis helfen würde. Ich glaube, dass man das ein bisschen schon auch auf die Krebspatienten extrapolieren kann. Wenn jemand sehr hohe Opioiddosen nimmt, dann ist er in einem Bereich, wo das Ganze schon wieder hyperalgetisch wirken kann. Und das sieht man dann auch immer wieder, wenn man dann was dazu gibt, zum Beispiel Ketamin oder so, oder auch wenn man nichts dazu gibt, dass man reduzieren kann, wenn man Zuwendung spendet zum Beispiel. Und dann merkt man, dem Patienten geht es mit einer niedrigeren Dosis eigentlich auch wieder ganz gut. Ja, also Opioide, wie soll ich sagen, Vorsicht mit den hohen Dosen. Gelernt habe ich das noch anders. Wir sind dann mit den Pumpen hinaufgegangen bis in astronomische Höhen und haben halt dann irgendwann statt der IV oder subkutanen PCA auch an solche Dinge gedacht, die man rückenmarksnah implantiert. Ja. Also in der Krebsschmerztherapie prinzipiell gilt es natürlich immer schon noch, gibt es keine Dosisobergrenzen bei den Opioiden, aber 2x24 Hydal ist eigentlich schon sehr viel. Und wenn man den Patienten dann auf 2x32 steigert, muss man sich wirklich fragen, ob der was davon hat. Also da muss man wirklich sowas wie eine Evaluation machen. Und ein großes Pflaster würde auch dieser Dosis entsprechen, also ein 100er Fentanylpflaster oder ein 75er Buprenorphinpflaster. Und das ist eigentlich jetzt eine zentrale Aussage meines Referats. Niemals die Koanalgetika vergessen. Damit Sie da auch so ein Gefühl dafür kriegen, wo Sie sich bewegen, habe ich da noch so typische Substitutionsdosierungen aufgeschrieben. Also beim Morphin wäre das 6 bis 800. Aber das heißt, wenn Sie jemandem 2x24 Hydal verschreiben, dann sind schon bei der halben Substitutionsdosierung. Ja. Natürlich gibt es auch immer wieder Patienten, wo man den Überblick verliert, die zum Beispiel auch häufig eine Bedarfsmedikation brauchen. Da kann man mit Pumpen arbeiten. Die sind so die zwei Modelle, die eigentlich eh überall im Einsatz sind. Wir haben momentan die im Einsatz. Der Vorteil von Pumpen ist, da kann man noch was dazugeben. Heute zum Beispiel das Ketanest. Ja. Sonst ist immer die Frage, ob man das mischen soll oder nicht. Da gibt es immer heiße Diskussionen zwischen den Mischern oder den Nichtmischern. Wenn man was mischt, muss man natürlich wissen, was kompatibel ist. Und dann muss man auf der anderen Seite wissen, wenn ein Patient nach Hause geht, kriegt er nur eine Pumpe bewilligt, dann muss man mischen. Ja? Das Ziel ist ja eigentlich immer, dass man die Patienten möglichst schnell nach Hause schickt. Wenn es irgendwie geht, versuchen wir auch, also wie soll ich sagen, Pumpe, um Dosisfindung zu machen und dann die Pumpe wieder wegzunehmen. Ja, das geht auch oft. Man muss sie nur, wie soll ich sagen, drüber trauen. So, zu den Adjuvantien sage ich Ihnen jetzt nichts. Das wissen Sie sowieso alles. Da könnte man eine ganze Stunde drüber reden. Das wäre Verstopfung, das wäre das Bild für die Übelkeit und das Erbrechen. Ja. Jetzt komme ich zu einem zentralen Punkt noch einmal. Das war das zuerst mit den Koanalgetika. An welchen Symptomkonstellationen würden Sie erkennen, dass jemand neuropathische Schmerzen hat? Das ist, wenn jemand Stechen, Brennen, elektrisch einschießend berichtet und das ist, wenn jemand Baristessin berichtet und auch Allodynie. Also das ist unterschiedlich gewichtet, aber bitte denken Sie an die Neuropathie. Warum ist das wichtig? Weil man die anders behandelt. Also so ein ähnliches Bild habe ich dann auch für die Patienten. Ja, Sie sehen da eine C-Faser, die da einen Schmerzreiz zum Hinterhorn des Rückenmarks leitet und da dann die Nervenzelle, die das weitergibt über den Vorderseitenstrang nach oben. Sie sehen dann da die Nervenfasern, die Berührungsreize auch da in diese Region leiten und da über ein Interneuron hemmend wirken können auf dieses Hinterhornneuron. Also das ist die Erklärung dafür, also warum Berührung oder warum zum Beispiel, wenn man sich das Bein gebrochen hat, ein Gips was hilft. Ja? Also es gibt da so eine Interaktion zwischen Berührungsreizen und Schmerzreizen. Was Sie dann auch sehen, ist da einen Astrozyten zum Beispiel. Also da, das ist ein Gebiet, diese Tür ist erst vor kurzem aufgegangen. Ja. Auch dieses, von dem ich noch gelernt habe, das ist nur Stützgewebe. Diese Zellen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Physiologie da im Hinterhorn, was mit der Schmerzleitung passiert. Da dieses grüne Ding, das ist ein Interneuron, das über so eine kleine Rückkopplungsschleife eine Hemmung ausübt auf dieses Neuron. Das wäre zum Beispiel, wo Endorphine ausgeschüttet werden. Also das ist auch das, was ich den Patienten sage, wenn Sie die Sachen nicht schlucken wollen. Mit Opioiden machen Sie im Grunde nur einen körpereigenen Schmerzhemmmechanismus nach, so wie das die Endorphine machen. Und dann haben Sie da diese grüne Nervenfaser, die kommt von oben. Das sind die absteigenden, schmerzhemmenden Bahnen über Trägersubstanzen Serotonin und Noradrenalin. Also Sie machen, wenn Sie jemandem ein Antidepressivum empfehlen, nichts anderes, als dass Sie da die körpereigene Schmerzhemmung unterstützen. Und so sage ich das auch. Die sagen ja immer, warum soll ich Antidepressivum schlucken? So sage ich das auch den Patienten. Und noch ein Vorteil, wenn man in dieser Indikation Antidepressiva verschreibt, man braucht da nicht unbedingt die psychiatrisch wirksamen Dosen, sondern oft braucht man viel weniger. Noch ein Vorteil haben Sie, Sie können die Patienten fragen, ob es wirkt. Ich habe da noch ein zweites Bild, da sieht man das schöner. Das ist eine Animation, da sehen Sie, das war dann so im Film so die C-Faser und die schickt dann das Signal da durch. Und wenn da diese grüne Faser aktiv wird, also die körpereigene Schmerzhemmung, dann wird die C-Faser plötzlich, also da dieses Neuron blockiert und der Schmerzreiz wird nicht mehr weitergeschickt. Also, und das andere Modell, das Sie im Kopf haben sollten, wenn Sie einer Ratte den Nervus ischiadicus entweder durchschneiden oder da so ligieren, dann kriegt die Ratte da im Hinterhorn eine vermehrte elektrische Erregbarkeit, also eine höhere Spontanaktivität, die Neuronen da hinten sind auch leichter erregbar und diese Erregung breitet sich auch nach oben und unten aus. Das ist die Ratio, warum man Antiepileptika in der Schmerztherapie geben sollte. Also zum Beispiel auch beim Pankreaskarzinom denke ich recht frühzeitig an ein Pregabalin. Die Dosierungen haben Sie im Skriptum dann niedrig beginnen und oft landet man im Endeffekt bei Dosen, die wesentlich niedriger sind als das, was man in der Psychiatrie braucht. Das sind eigentlich tolle Substanzen. In Wirklichkeit verschreibe ich nur mehr Pregabalin. Ja. Die sind nicht giftig, die machen nichts kaputt im Körper. Die werden so ausgeschieden, wie man sie schluckt. Also einfach renal filtriert und weg. Man muss natürlich aufpassen, wenn jemand, also bei schlechter Nierenfunktion muss man vorsichtig sein. Ja? Und die wesentliche Nebenwirkung ist müde machen und bei manchen Leuten geht es halt dann so weit, dass sie richtige Gangstörungen kriegen können. Drum halt, wie Sie da sehen, 25 Milligramm niedrig beginnen und also zu langsam nicht, aber wie soll ich sagen, gezielt hoch titrieren. Das ist nicht von mir, sondern das habe ich mal in einem Vortrag von der Eva Masel gehört und das hat mir wahnsinnig gefallen. Ja. Sie können das auch googeln, ja. Das ist sehr, wie soll ich sagen, sehr sehenswert. Da gibt es einen amerikanischen Psychiater, der erklärt, was dieses California Rocket Fuel ist. Im Wesentlichen ist es die Kombination aus einem aktivierenden Antidepressivum in der Früh, ja, in niedriger Dosierung, also meistens nicht die volle Dosis, ja, und ein bisschen müde machendes Antidepressivum am Abend. Und ich finde einfach diesen Aufdruck California Rocket Fuel so glas, das kann man sich wirklich merken. Ja. Und man darf das kombinieren und man soll das kombinieren. Drei Worte zu den Cannabinoiden, weil das heute schon gefallen ist. Ja. Da gibt es Riesenpublikationen drüber. Ich glaube, dass die, also wie soll ich sagen, da steckt auch ein bisschen Marketing und so dahinter. Ich glaube, dass die sehr überschätzt sind. Das Bild passt da irgendwie dazu. Really feeling my joints today? Me too. Ja, aber der geht es anscheinend besser. Also, ich habe da zusammengefasst aus einer Arbeit von der Birgit Kraft, was das Endocannabinoid-System so macht. Ja? Also das macht in Summe sowas wie Zufriedenheit, Gelassenheit, Entspanntheit und auch, dass man so ein bisschen Lust auf Essen hat. Das gehört ja auch zum Entspannen dazu. Also das ist insofern, das ist schon auch die Ratio für THC. Sie können damit, wie soll ich sagen, das Erleben, das Leiden am Schmerz ein bisschen mindern, aber die Cannabinoide sind eigentlich keine guten Analgetiker, das muss man ehrlich sagen. Und die können natürlich dann auch appetitsteigernd wirken und nachdem da Rest und Relax steht, die können schon auch ein bisschen schlaffördernd wirken. Aber das Ganze ist sehr wenig evidenzbasiert und man muss da wirklich, das sind individuelle Entscheidungen, die Sie da treffen müssen. Wie man das dosiert, das wissen Sie wahrscheinlich eh. Und weil das heute gefallen ist mit dem Glioblastom, da habe ich kein Tier, ja, das sind ein paar Fallserien, die es da gibt. Beim Glioblastom ist es halt so, da gibt es auch onkologisch, oder korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, nicht wahnsinnig viel, was man da machen kann. Da finde ich, ist das dann schon auch erlaubt. Ja, es gibt, also es kann ja schon sein, dass das hilft, aber wirklich wissen, ob das CBD da was an der Prognose ändert, tun wir nicht. Das Referat war auf 30 Minuten angelegt. Ich versuche es jetzt eh schnell zu Ende zu bringen. Das wäre meine Folie zu Seele und Schmerz. Ja, also das hat immer was mit Emotionen zu tun, das ist eh klar. Ja. Da wundert mich nicht, wie man das aushalten kann, da drauf zu sitzen, da wundert mich immer, wie man es schaffen kann, da drauf zu kommen. Weil das Hinsetzen, das stelle ich mir wirklich schmerzhaft vor. Ja. Dieses Bild habe ich zum ersten Mal gesehen in einer Fortbildung über psychologische Therapie von Kopfschmerzen. Da war ich selber noch Student und war zutiefst entsetzt über dieses Bild. Ja. In Wirklichkeit macht er nicht viel Gefährliches. Das Einzige, dieses Messer, also diesen Stachel da, das würde ich mir vielleicht nicht so machen lassen, aber die anderen Dinge sind subkutan. Aber was der hat, da hinten sind noch Hirnströme gemessen worden, ja. Was der hat natürlich Schmerzen, aber der hält das aus, weil er dissoziiert, ja, weil er motiviert ist. Jetzt kommt noch das Gegenbild. Ja, der dürfte irgendwelche Vorerfahrungen haben. Also, nozizeptiver Reiz, die Psychologen zerlegen das dann immer so. Schmerzwahrnehmung, ja, und dann aber das komplexe Konstrukt des Schmerzerlebens, wo dann alles eine Rolle spielt, was wird aus meiner Zukunft, kann ich noch arbeiten, muss ich meine Kinder allein lassen und solche Sachen. Und dann natürlich Schmerzverhalten, also wie sich das dann entäußert. Und das hat natürlich wahnsinnig viele Einflussfaktoren. Da in diesem Forum vielleicht, also in dem Moment, wo das Gefühl der Hilflosigkeit eintritt, ist man wirklich hilflos und dann ist es auch viel schwerer zu ertragen. Das andere mit Angst und Depression und Schmerz, das liegt eigentlich eher auf der Hand. Diese 10 Tipps, die habe ich auch von der Eva Masl mal gehört. Also da geht es um Dinge, wie Zöliakusblockade, Ganglion-Impa-Block und solche Sachen, Epiduralanalgesie. Der 10. Punkt ist ganz was Wichtiges. Vergessen Sie nicht, Krebspatienten können auch ganz normale myoskeletale Schmerzen haben. Das heißt, denken Sie auch an die normalen Dinge, das ist gar nicht so selten. Ich habe da noch 2 Bilder von uns von einer Zöliakusblockade. Da sieht man, wie die Nadeln, also die Patienten liegen am Bauch, da im Saal ist das Fußende, oben ist der Kopf. Und da sieht man dann, wie sie das verteilt hat. Das war gar keine so schlechte Verteilung. Ich habe, wie ich das gelernt habe im AKH, haben wir das immer recht frühzeitig gemacht und ich habe immer gedacht, die machen das so frühzeitig, damit alle üben können. Ja, also wenn die Patienten gerade noch mit Tramadol gut eingestellt waren, dann habe ich in meiner eigenen Schmerzambulanz begonnen, das sehr spät den Patienten anzubieten, bin aber dann draufgekommen, da geht es dann oft technisch sehr schwer, weil das alles so verpacken ist aufgrund des Tumors, dass man da nicht mehr, jetzt neige ich auch dazu, das schon eher frühzeitiger den Patienten anzubieten. Und das zweite noch einmal, das ist ein Bild, das mir der Herbert Hüpfel zur Verfügung gestellt hat von unserer Strahlentherapie. Sie sehen da, was fehlt von dem Wirbel. Und Sie sehen da, 1,5 Jahre später, das hat sich zurückgebildet. Und das Geheimnis war da 10x6 Gray. Also ich habe es eigentlich eh schon gesagt, vergessen Sie nicht, das erstaunt mich immer wieder, dass das passiert, vergessen Sie nie auf die Strahlentherapie. Diese Leitlinie können Sie googeln und lesen, die hat, weiß ich jetzt nicht mehr, 300 Seiten oder so. Da sind aber sehr, wie soll ich sagen, gibt es auch eine Kurzfassung und gibt es auch eine Patientenfassung und so, das ist sehr, sehr hilfreich für den Alltag. Die, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich selber noch nicht gelesen, aber einige Empfehlungen daraus sind mir schon bekannt geworden, das empfehle ich Ihnen auch zu lesen. Ja. in eigener Sache, das hat dieses Semester begonnen, wir machen, also das, ich habe das organisiert über die Ärztekammer Wien, einen schmerzbefreiten Mittwoch, das ist so einmal im Monat, im Sommer machen wir Pause, im September geht es wieder los, so ein Webinar, 50 Minuten Vortrag, 30 Minuten Diskussion, zuletzt war die Eva Masel bei mir und wir haben über Schmerzen bei Patienten mit finalen Erkrankungen geredet und es werden nur meine Kontaktdaten. Vielen Dank. Ja, Prost.